Ich habe den Vortrag überschrieben. Sind diese 18 ersten Verse des Johannesevangeliums wirklich der Beweis dafür, dass Jesus präexistierte und Gott ist? Ich beziehe mich nur auf die Verse 1 bis 4 und den Vers 14. Ich lese aus dem Elberfelder Text. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war am Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. In ihm war Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Zugrunde gelegt oder Hilfe habe ich mir geholt für diesen Artikel aus dem Buch von Craig Deubel, sein Never Told Me This in Church, und von der amerikanischen Webseite Biblical Unitarian. Mehr als andere falsch verstandene Abschnitte der Schrift liefert nach Auffassung vieler Christen das Johannesevangelium, besonders die ersten 18 Verse des ersten Kapitels, den Beweis dafür, dass Jesus präexistierte und wahrer Gott ist. Ein Beispiel ist die Wuppertaler Studienbibel, die für viele Christen im evangelikalen, pietistischen Bereich auch heute noch eine maßgebende Auslegungshilfe ist. Ich habe eine Auflage von 1980, siebte Auflage, damals schon aus dem Brockhaus Verlag Wuppertal, in der Werner de Boer, damals Mitherausgeber, Johannesbrief erklärt in dieser Auslegungsreihe. Er schreibt unter anderem neben vielen Aussagen, die wirklich gute Erklärungen sind, auch folgende Worte, die ich jetzt ein bisschen zusammengeschnitten habe, die also nicht in dieser Reihenfolge kommen, sondern aus Teilen, die in seinen anderen Ausführungen, in seinen Sätzen zu finden sind. De Boer schreibt, er, Johannes, konzentriert sich auf ein einziges Thema, das ihm das eigentliche Thema des Lebens Jesu zu sein scheint. Sofort am Anfang seines Buches wird uns gezeigt, dass Jesus, der Mittler der Schöpfung, von Anfang an in Beziehung zur ganzen Welt steht. Von dem Größten, dem einzig wirklich Großen und Wichtigen, soll uns berichtet werden, von Jesus Christus. Hallo, möchte ich da fragen, ist das wirklich das Zeugnis von Johannes und von der Bibel? Jesus der Größte, was ist mit seinem Gott? Fragezeichen. De Boer, Johannes will von Jesus Christus berichten, von dem Geheimnis der Person Jesu. Johannes möchte sofort am Anfang seiner Schrift gerade auf das Geheimnis, auf dieses Geheimnis den Blick seiner Leser lenken, damit sie alles, was er von Jesus berichtet, in rechter Weise verstehen. Jesus selbst in seiner Person, in seinem wunderbaren Sein, der soll verstanden werden. Johannes fängt darum mit dem Anfang an. An diesem Anfang war er bereits, den wir als Christus kennen. Er ist nicht erst damals mit allem Geschaffenen geworden, nein, er war schon da. Er war Gott von Art. Was immer wir von Jesus lesen werden, wir müssen wissen, Jesus ist wesensmäßig total anders als wir alle. Jetzt, im Anfang, muss anders von Jesus gesprochen werden, um das Geheimnis seiner Person vor uns hinzustellen. Im Anfang war der Logos, das Wort. Johannes hat erfasst, dass dieses Wort eine selbstständige Person in Gott ist. Dieses Wort ist eine Person, wie Gott selbst Person ist und steht nun selbstständig neben Gott und ist zugleich nichts Wesens anderes, nichts Zweites neben Gott. Der, der das Wort ist, ist Gott von Art. Er, der das Wort ist, muss selber an der Schöpfung beteiligt sein. Die Schöpfung geschah also durch ihn. Alles ist durch Jesus geschaffen. Johannes sagt, in ihm war das Leben. Weil Jesus allein das eigentliche Leben hat, ist er damit zugleich auch das Licht der Welt. 1. Mose 1,3 zeugt von Jesus. als es Licht wurde, war Jesus am Werk. Im Paradies, als die ersten Menschen in dem Sohn wahrhaft lebten, durch den sie geschaffen waren. Johannes' Botschaft von Jesus ist ungeheuer. Das ewige Wort wurde Fleisch, wurde ein wirklicher Mensch. Gott wurde wahrhaftig unseresgleichen in Schwachheit, Hinfälligkeit und Todverfallenheit. Gott ist als Mensch unter uns sichtbar, als ganzer Mensch. Gott wohnt unter uns, ein einzig geborener Gott, in Klammern von Art. Dieses Wort wurde Fleisch. Wie ist das möglich? Auf diese Frage gibt es keine Antwort und darf es keine Antwort geben, da sie das Wunder der Offenbarung auflesen würde. Sagt Deborah. Zusatz von mir. Ehrlicher wäre es vielleicht, wenn Deborah sagen würde, es darf keine Antwort geben, da sie die Dreieinigkeitslehre auflösen würde. Soweit Auszüge aus der Erklärung des Johannesbriefs von Deborah. Auch hier stellt sich mir wieder die Frage, auf die ich bis heute keine Antwort gefunden habe. Warum führt Deborah sich selbst und viele unbedarfte Christen durch diesen trinitarischen Irrgarten in diese ausweglose Sackgasse, obwohl er die biblischen Fakten kennt? Denn er schreibt ganz offen in seinen Worten in der Erklärung, der Logos, das Wort, so ist Jesus nirgends im Neuen Testament, mit Ausnahme von Offenbarung 19,13, genannt worden. Auch in diesem Evangelium kommt dieser Titel nicht wieder vor. Unter den gewaltigen Aussagen Jesu lautet keine, ich bin das Wort. Vom Beginn der Bibel an geschieht Gottes Schaffen, Regieren, Richten, Leiden, Beschenken immer wieder und wieder durch sein Sprechen, durch sein Wort. Es hat für den Blick des Alten Testaments göttliche Macht in sich und kann wie eine eigene, selbstständig lebende und handelnde Größe erscheinen. Darum wird ihm auch Ewigkeit zuerkannt. Deborah. Ich würde Deborah gerne fragen, warum ihm die eigentliche Bedeutung der Worte, die Johannes in seinem Evangelium verwendet, nicht aussagegefähig genug zu sein scheint. Warum muss er sie von der Wahrheit weginterpretieren und mit neuen Inhalten füllen? Wir wollen uns jetzt anhand diverser Aussagen in diesem Evangelium fragen, ob Johannes seinen Lesern wirklich diese Botschaft von dem ewigen Wort Gott Jesus nahebringen wollte. In Kapitel 21,31 nennt Johannes uns explizit das Motiv, aus dem heraus er sein Evangelium geschrieben hat, und er sagt uns, welche Person Jesus für ihn ist. Diese Zeichen aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Schon im ersten Kapitel, in Vers 41, ist für Johannes das klar. Er spricht zu seinem Bruder, wir haben den Messias gefunden, was übersetzt heißt, der Christus. Auch das von ihm zitierte Zeugnis der Frau am Jakobsbrunnen bringt es auf den Punkt. Sie sagt, ich weiß, dass der Messias kommt, der Christus genannt wird. Und auch in seinem Brief, im ersten Brief, schreibt Johannes in Kapitel 5, 1, jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist aus Gott geboren. Immer wieder geht es, Johannes, um den Christus und nicht um einen Gott, in Klammern von Art. Es gibt noch viele, viele andere Stellen. Johannes 1,20, 1,25, 3,28, 4,25, 4,29, 7,26, 7,27, 7,31, 7,41, 7,42, 9,22, 10,24, 11,27 und in den Briefen und auch in der Offenbarung spricht Johannes von dem Christus und nicht von Gott, einem Gott von Art. Kann der Christus, von dem Johannes an so vielen Stellen spricht, wirklich dieser von Deborah postulierte Gott von Art sein? Nein, muss für mich die Antwort lauten, wenn man die vielen Verse berücksichtigt, in denen Johannes den Christus, den eingeborenen Sohn, den Menschen Jesus von Gott trennt und unterscheidet. In 3,16, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn, den Menschensohn, gab. Johannes 3,34, denn der, den Gott gesandt hat, redet die Worte Gottes. Achtung, Johannes schreibt bereits in Kapitel 1, Vers 6 von einem Menschen, der von Gott gesandt wurde. Da heißt nicht Jesus. Also das Wort gesandt allein bedeutet nicht, dass jemand vom Himmel herabgekommen ist. In Johannes 6, 69 heißt es, wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist und nicht der Heilige Gott. Johannes 8, 40, Jesus sagt, jetzt sucht ihr aber mich zu töten, einen Menschen, der ich euch die Wahrheit gesagt habe, die ich von Gott gehört habe. Oder in 12, 49, der Vater, der mich gesandt hat, er hat mir ein Gebot gegeben, was ich sagen und was ich reden soll. 14, 1, ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Hinweis, mit dem Wörtchen auch, macht Jesus deutlich, dass er nicht den Anspruch erhob, Gott zu sein oder ihn ersetzen wollte. Johannes 17, 13. Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus, der Christus ist, erkennen. Ich habe ihnen dein Wort gegeben. Johannes 17, 14. Johannes 20, 17. Jesus sagt zu Maria Magdalena, ich fahre auf zu meinem Gott und zu eurem Gott. Frage, was bedeutet das für seinen Gott, wenn unser Gott ein Dreieiniger sein soll? 1. Johannes 1, 5 und 7. Johannes schreibt, und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen. Gott ist Licht und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Im ersten Briefen Kapitel 4, 2 schreibt er, jeder Geist, der Jesus, Zusatz von mir, der Christus ist, im Fleisch gekommen bekennt, ist aus Gott. Oder auch in Offenbarung 1, Vers 6, Jesus, der Christus ist, der uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater. Offenbarung 3, 2. Jesus sagt, ich habe von meinem Gott deine Werke nicht als völlig, vor meinem Gott deine Werke nicht als völlig befunden. Oder was wir auch heute schon öfters mal angesprochen haben, Offenbarung 3, 5. Hier spricht Jesus viermal von seinem Gott. Wie soll das mit der Theorie, dass er doch selbst Gott ist oder Gott von Art ist, harmonieren? Wir können also feststellen, dass Johannes uns in seinem Evangelium, in seinen Briefen und in der Offenbarung zeigen will, dass Jesus der Messias, der Christus ist, der Eingeborene, auf einzigartige Weise gezeugte Sohn Gottes und schon lange erwartete Menschensohn ist. Und wir können auch sagen, dass der Apostel Johannes nicht dem widerspricht, was Matthäus und Lukas oder das Alte Testament über die Ursprung und die Person seines geliebten Herrn Jesus gesagt hat. Die Bibel ist ein wunderbar zusammengestelltes und harmonisierendes Zeugnis der Wahrheit Gottes. Wenn Matthäus und Lukas uns unmissverständlich sagen, dass Jesus einen Anfang hatte, der durch die Kraft Gottes im Leib Marias auf wundervolle Weise gewirkt wurde, dann geht Johannes nicht hin und erzählt uns, dass Jesus, der menschliche Sohn, keinen Anfang hatte und schon immer als Gott oder Gott von Art existierte und die zweite Person der ewigen Dreieinigkeit war. Solch ein Widerspruch würde die apostolische Einheit und das Zeugnis der Schrift zerstören, von der Jesus sagt, dass sie nicht verändert werden darf. Dieses Prinzip vor Augen haben, sollten wir jetzt einmal darauf achten, was der Johannesprolog nicht sagt. Johannes schreibt nicht, im Anfang war der Sohn und der Sohn war bei Gott und der Sohn war Gott. Aufgrund unserer kirchlichen und gemeindlichen erlebten Tradition und Lehre unterliegen wir jedoch leicht der Gefahr, dass wir durch unsere Augen in diese Glaubensfalle geführt werden. Weil wir es so oft schon gehört haben, neigen wir dazu, diese Bedeutungen hineinzulesen, weil wir sie von Kindesbeinen an, soweit wir in einem christlichen Umfeld aufgewachsen sind, gehört haben und Glauben gemacht wurden, dass Johannes eine Person gemeint hat, wenn er von dem Wort spricht. Unterstützt wird dieses falsche Verständnis durch verschiedene Bibelübersetzungen, in denen dies recht kühn so behauptet wird, obwohl es vom Urtext her nicht zu rechtfertigen ist. So merken die Übersetzer der Schlachter Bibel 2000 bei Wort in Vers 1 an, Zitat, das Wort, griechisch Logos, ist ein Name des Herrn Jesus Christus. Die Übersetzer der Zürcher Bibel gehen einen Schritt weiter. Sie übersetzen, im Anfang war das Wort, der Logos, und der Logos war bei Gott, und von Gottes Wesen war der Logos. Dieser war im Anfang bei Gott. Alles ist durch ihn geworden, und ohne ihn ist auch nicht eines geworden, das geworden ist. Und sie erläutern zu Vers 1, für die Wendung das Wort, der Logos, steht im griechischen Text nur der Begriff Logos. Die Übersetzung gibt den griechischen Begriff doppelt wieder, um anzudeuten, dass dieser zwar Wort heißen, aber auch eine umfassende bis ins Kosmologische reichende Bedeutung annehmen kann. Sehr versteckt ist diese Interpretation auch in der neuen Genfer Übersetzung zu finden, in der es heißt, am Anfang war das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Der das Wort ist, war im Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. Also hier der Wechsel vom Wort, das ein Das ist, zu einem, der ein Der ist. Die Übersetzer der Guten Nachricht Bibel bringen ihre Überzeugung in den Versen 9 und 11 und 14 so zum Ausdruck. Das wahre Licht, das in die Welt gekommen ist und nun alle Menschen leuchtet, ist er, der das Wort ist. Dazu machen sie folgende Anmerkung. Der das Wort ist, verdeutlichen der Zusatz. Im Griechischen ist Wort grammatisch nicht ein Neutrum, sondern männlich der Logos. Das Wort ist deshalb von Anfang an als Person kenntlich. Dazu kann ich mir folgende Anmerkung nicht verkneifen. Was sagt das grammatische Geschlecht von Stuhl, Tisch und Gedanken etc. aus? Er, der das Wort ist, war schon immer in der Welt. Die Welt ist durch ihn geschaffen worden und doch erkannte sie ihn nicht. Er kam in seine eigene Schöpfung, doch seine Geschöpfe, die Menschen, wiesen ihn ab. Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch, ein wirklicher Mensch von Fleisch und Blut. So hieß es in der Guten Nachricht Bibel. In der Einheitsübersetzung wird der Text in Vers 1 richtig wiedergegeben, jedoch merken die Übersetzer hier gleich an. Der griechische Ausdruck für das Wort Ho Logos hat auch eine Bedeutungsgeschichte in der griechischen Philosophie, knüpft hier aber an den biblischen Schöpfungsbericht, Klammer 1. Mose 1, Gott sprach, und jüdisch-griechische Gedanken über die Weisheit und das Wort an, durch die man Gottes Schöpfungstätigkeit verdeutlichte. Das ewige, vorweltliche Sein Jesu Christi und seine Beteiligung an der Schöpfung treten auch in anderen urchristlichen Bekenntnissen und Liedern hervor. In der Übersetzung Neues Leben, die Bibel, ist im Vers 1 mit das Wort, ist in Vers 1 mit Vers Wort das Ganze richtig übersetzt. In Vers 2 bezieht man sich allerdings mit dem Wort auf er. Mit dem Wort er auf es, was in Vers 3 mit ihn und mit er, der das Wort ist, seine Fortsetzung findet. Wir können jedoch versichert sein, dass die Formulierungen mit den Personalpronomen er und ihn Interpretationen sind und nichts mit einer korrekten Übersetzung zu tun haben. Wie wohltuend ist es, wenn man auch andere Übersetzungen findet und dort korrekte Anmerkungen dazu lesen kann. So schrieb Ludwig Reinhardt, ein Schweizer Pfarrer und Innenmissionar, in seinen Reinhardt-Evangelien in 1910. Wer aber Johannes wirklich verstehen und ihm gerecht werden will, der darf ihn nicht als einen Schüler Platos oder Philos behandeln, sondern er muss ihn aus der ihm und der ganzen Bibel zugrunde liegenden Welt und Lebensanschauung zu erfassen suchen. Johannes ist ganz beherrscht vom jüdischen Messias-Gedanken. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Hier steht im Griechischen bei Gott nicht, wie gerade vorher und nachher, der bestimmte Artikel, was offenbar sagen will, dass das Wort der Logos nicht der bestimmte persönliche Gott ist, sondern nur göttlichen Wesens war. Übrigens schließt auch schon die Benennung Wort die Persönlichkeit ganz entschieden aus, denn das Wort oder auch der Verstand eines Redenden ist nie und immer ein zweites persönliches Ich neben ihm, sondern nur das an sich unpersönliche Organ, welches die Offenbarung seines Geisteslebens vermittelt. Nur vom unpersönlichen Wort, nicht vom Sohn Gottes oder einer angeblichen zweiten Person der Gottheit, behauptet Johannes die Fleischwerdung. Bekanntlich redet Philo von Alexandrin vom Logos und man hat deshalb den Verfasser unseres Evangeliums schon als einen Schüler desselben bezeichnen wollen. Aber dies ist sehr verkehrt, denn beide Männer verstehen unter dem Logos etwas ganz Verschiedenes. Philo und seine Schüler hätten nie daran gedacht zu sagen, das Wort ward Fleisch. Ihnen wäre dies Blödsinn gewesen.
Von wem stand das?
Reinhard. Ludwig Reinhard. Wir werden leicht feststellen können, dass das Wort Logos auch noch in vielen anderen Stellen im Johannesevangelium auftaucht. Aber in keinem dieser Fälle schreiben die Übersetzer der Logos bzw. er, wenn sie sich darauf beziehen. Hier einige Beispiele. Johannes 2,22, als er nun von den Toten auferweckt war, dachten seine Jünger daran, dass er dies gesagt hatte und sie glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesprochen hat. Das Wort ist hier eindeutig nicht mit die Person Jesus gemeint, sondern vielmehr seine Botschaft. Johannes 4,37, denn hierin ist der Spruch wahr, Logos. 4,50, der Mann glaubte dem Logos, dem Wort, das Jesus zu ihm gesagt hatte. Oder in Johannes 6,60, viele nun von seinen Jüngern, die es gehört hatten, sprachen, dieser Logos ist hart, diese Rede ist hart, übersetzen diese Übersetzer richtig. Auch in den übrigen neutestamentlichen Schriften ist der gleiche Sachverhalt zu finden. Logos wird sehr vielfältig übersetzt, wie zum Beispiel mit Rede, ein Wort anfragen, Lehre, Botschaft, Angelegenheit, Grund und so weiter. Es gibt absolut keinen Grund, dass wir in Johannes 1 sagen müssten, dass das Wort die Person Jesus ist, außer natürlich, man ist ein Übersetzer, der eine bestimmte Aussage machen will oder muss. In allen Fällen ist Logos ein Es. Es gibt Hinweise, die darauf schließen lassen, dass Johannes auf den damals schon vereinzelt vorhandenen Missbrauch seiner Botschaft aus der gnostischen Richtung reagiert hat, deren Vertreter ihm unterstellen wollten, er hätte gesagt, dass das Wort Jesus war, der als Person vor der Erschaffung der Welt bereits präexistiert habe. In der Einleitung zu seinem ersten Brief macht er nämlich klar und deutlich, dass was im Anfang war, kein Wer war. Er formuliert es mit folgenden Worten: Was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Händen, mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Viermal schreibt Johannes, dass das, was von Anfang war, ein Was war. Hier sind alle Relativpronomen sächlich und nicht männlich. Um jedes Missverständnis bezüglich der Bedeutung seiner hier gebrauchten Worte zu vermeiden, schreibt er klar und deutlich, dass es das Wort des Lebens war, das von Anfang an bei Gott war. Wichtig ist auch die Tatsache, dass der geistliche Hintergrund des Apostels Johannes nicht in den theologisch-philosophischen Diskussionen und Streitereien der nachapostolischen Zeit zu finden ist, sondern in den alttestamentlichen Schriften. Es ist mit Sicherheit die bessere Exegese, den Prolog des Johannesevangeliums mit diesem hebräischen Hintergrund zu lesen. Hier können wir leicht den Rahmen entdecken, der Johannes das Verständnis von dem Wort Logos gab. In der hebräischen Bibel ist Wort niemals eine Person. Wort bedeutet immer Verheißung, Anordnung, Angebot, Plan, Botschaft oder einfach nur Wort. Beispielstellen 1. Mose 41, 37 oder Judas 3, 19, Daniel 9, 25, Psalm 64, 5 und 6 und so weiter. Über 1450 Mal wird das Wort in diesem Sinne im Alten Testament verwendet. Kein einziges Mal bezieht es sich auf einen präexistierenden Sohn Gottes. Kein einziges Mal ist damit eine Gottperson gemeint. Wie alle Juden seiner Zeit wusste natürlich auch Johannes, dass das Wort Gottes gleichbedeutend mit seiner persönlichen Gegenwart und Macht ist. Was er Gott angekündigt hat, ist so gut wie getan. Beispiel 1. Mose 1, 3, 9, 11 und die anderen Verse. Gott wacht über sein Wort, um es auszuführen und zu erfüllen, schreibt Jeremia im 1. Kapitel, Vers 12. Das Wort Gottes beinhaltet die Garantie, dass er es mit entsprechendem Handeln bestätigen wird. So können wir es in Jesaja 55, 10 und 11 nachlesen. Kein einziges seiner Worte wird verfehlen. Sein Wort beinhaltet seine Kraft. Sein Wort ist sein Tun. Das Wort Gottes ist im jüdischen Verständnis Gott selbst in seinem Handeln. Als das Wort des Herrn an Jona erging und ihn anwies, nach Ninive zu gehen und dort gegen sie zu verkündigen, wollte Jona vor dem Herrn fliehen. Wir sehen also hier, wie das Wort Gottes, das seinen Willen offenbart, Gott gleichgesetzt, der seinen Willen zum Ausdruck bringt. Wenn Gott seinen Plan oder Willen Jona durch seine Worte mitteilt und Jona ungehorsam ist, dann läuft Jona im jüdischen Denken vor Gott selbst weg. Johannes muss es also gestattet sein, in seinem Prolog seine herkunftsmäßigen Kategorien und Denkmuster zu verwenden. Sein jüdischer Hintergrund muss respektiert werden, auch wenn er in griechischer Sprache schreibt oder schreiben lässt. In diesem Zusammenhang ist es sehr aufschlussreich, wie in der Zeit der Abfassung seines Evangeliums in den Targumen, den aramäischen Kommentaren und den Interpretationen zu den alttestamentlichen Schriften der Begriff Memra, das Wort, verwendet worden ist, um die Weisheit und das Handeln Gottes in der Welt zu beschreiben. Hier einige Beispiele von dem Wort des Herrn, die von dem Wort des Herrn als Handeln schreiben. 1. Mose 39, Vers 2, in den Targumen heißt es, und das Wort des Herrn war Josefs Helfer. Im Alten Testament heißt es, und der Herr war mit Josef. Oder 2. Mose 19, 17, in den Targumen heißt es, und Mose führte die Leute heraus, um das Wort des Herrn zu treffen. Altes Testament. Und Mose führte das Volk aus dem Lager Gott entgegen. Hiob 92, Vers 4, Tagume, und das Wort des Herrn sah Hiob an, Altes Testament, und der Herr sah Hiob an. Der Psalm 2, 4, Tagume, und das Wort des Herrn lachte ihrer und wird sie verachten, Altes Testament, der Herr lacht und spottet ihrer. Die Gegenüberstellung des alttestamentlichen Textes und der aramäischen Auslegung in diesen Versen zeigen, dass die Juden kein Problem damit hatten, das Wort Gottes zu personifizieren. Sie kannten die Regelwendung ihrer Sprache sehr genau und sie wussten, dass die Weisheit und die Kraft Gottes personifiziert waren, aber niemals präexistierende Personen repräsentierten. Wenn Johannes uns also das Wort Gottes in personifizierten Begriffen präsentiert, dann hat das sehr viel mit seiner jüdischen Kultur und seinem Denken zu tun. So zeigt er uns seinen Prolog offensichtlich Parallelen zu den Sprüchen 8, 22 bis 30, wo auch die Weisheit personifiziert wird, aber niemals hypostasiert wird und auch niemals als eine reale Person umgemünzt ist. Ein anderes Beispiel, das die Bildersprache oder Metaphorik von Johannes sehr ähnlich ist, finden wir in Psalm 147, 15. Dort heißt es, er, Gott, sendet seinen Spruch auf die Erde, sehr schnell läuft sein Wort. Auch hier ist der Befehl, das Wort Gottes personifiziert, aber nicht hypostasiert. Angesichts dieses Hintergrunds ist es weitaus besser, den Johannesprolog so zu verstehen, dass Gott im Anfang einen Plan hatte, einen Traum, einen Anlass, durch den er alle Dinge ins Dasein brachte. Als er das Universum und die verschiedenen Zeitalter geschaffen hat, arbeitete er genau nach diesem im Anfang entwickelten Masterplan. Petrus teilt uns mit, dass von jeher Himmel waren und eine Erde, die aus Wasser und durch Wasser Bestand hatte, und zwar durch das Wort Gottes. in 2. Petrus 3, 5. Eine ähnliche Vorstellung bringt Johannes in Offenbarung 4,11 zum Ausdruck. Du hast alle Dinge erschaffen und deines Willens wegen waren sie und sind sie erschaffen worden. Das stimmt 1:1 mit dem Alten Testament überein. So heißt es zum Beispiel im Psalm 33, 6 und 9. Durch des Herrn Wort ist der Himmel gemacht und all sein Heer durch den Hauch seines Mundes. Denn er sprach und es geschah, er gebot und es stand da. In dem von Gott ausgesprochenen Wort lag göttliche Macht. Das alles will uns ganz einfach nur sagen, dass das griechische Wort Logos zwar vom grammatischen Geschlecht her männlich ist, sich aber nicht auf einen als Person präexistierenden Gottsohn bezieht. Das Wort ist für Johannes ein Es und kein Er. Erst wenn wir zu dem Vers 14 des Johannesprologs kommen, wird aus diesem Logos eine Person. Aus dem Wort wird der Sohn Gottes, der Mensch Jesus. Und das Wort wurde Fleisch. Der großartige Plan, den Gott bereits vor dem Anfang seiner Schöpfung in seinem Herzen hatte, ist nun Realität geworden. Es sollte uns immer bewusst sein, dass es nicht heißt, dass Gott Fleisch wurde. Nein, es heißt, das Wort wurde Fleisch. Der Plan Gottes ist jetzt Wirklichkeit geworden in dem Menschen Jesus. Jesus ist der endgültige und vollkommene Ausdruck von allem, was Gott in seiner Weisheit im Anfang geplant hat. Aufmerksame griechischkundige Neutestamentler wissen, dass Johannes am Schluss des ersten Verses eine sehr spezielle Aussage gemacht hat. Er schreibt, anders als in den ersten beiden Teilsätzen, und das Wort war Gott und nicht und das Wort war der Gott. Diese Gelehrten verstehen das Wort Gott, Theos hier ohne den Artikel ho, in diesem Sinn adjektivisch. Das Wort brachte Gott zum Ausdruck, es vermittelte die Persönlichkeit Gottes, in seinem Wesen war es göttlich. Die New English Bibel umfasst diesen adjektivischen Sinn sehr schön und schreibt, und was Gott war, das war das Wort. Auch die Moffat-Übersetzung, eine alte englischsprachige Übersetzung, trifft es sehr gut mit, der Logos war göttlich. James Dunn, ein führender britischer Neutestamentler, sagt es sehr bestimmt, nirgendwo in der Bibel, noch in den außerkanonischen Literaturschriften der Juden ist das Wort Gottes ein personhafter Vertreter oder auf dem Weg, ein solcher zu werden. Der Logos des Prologs wird Jesus. Jesus war der fleischgewordene Logos.